Hallo, so schön, dass du hier wieder mit dabei bist im Natürlich Frau sein Podcast. Mein Name ist Nina Julie Bunke, ich bin Hebamme und Hosterin von diesem Podcast. Ich wollte heute eine Folge zum Thema Schlafen aufnehmen. Wie bin ich darauf gekommen? Ich habe dieses Jahr eine Weiterbildung zur Schlafberaterin gemacht für Kinder bei 1001 Kindernacht, weil ich gemerkt habe, dass in meiner Arbeit das Thema Schlafen bzw. kindlicher Schlaf immer wieder ein Thema ist, was Eltern überfordert, an ihre Grenzen bringt, wo es immer wieder Probleme gibt. Ich habe mich gefragt, okay, gut, warum ist das eigentlich so, und wollte da mich eben weiterbilden, und jetzt bin ich so in den letzten Zügen dieser Weiterbildung. Dementsprechend hat mich das Thema Schlaf dieses Jahr einfach sehr viel beschäftigt. Ich finde es so krass, weil Schlafen gehört ja so zum alltäglichen Leben dazu, also hoffentlich, ist quasi in Anführungszeichen was ganz Normales. Als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, habe ich erstmal gemerkt, wie wenig ich eigentlich über Schlaf weiß, wie viel es dazu zu wissen gibt und wie wichtig Schlaf eigentlich auch ist. Und ich meine, einem ist, glaube ich, schon so bewusst, okay, Schlaf ist irgendwie wichtig, merkt man auch, wenn man länger nicht so gut geschlafen hat oder ja, sehr lange wenig schläft, dass das irgendwie einem nicht so richtig gut tut. Als ich dann so angefangen habe, mich mit dem Thema Schlaf so richtig zu beschäftigen, also wie ist ein Schlaf aufgebaut, welche Schlafzyklen durchlaufen wir eigentlich und auch, wie sieht das Ganze bei Kindern aus, habe ich so richtig gemerkt, so, oh wow, es gibt einiges, was man so auch beachten darf, um besser zu schlafen. Vieles davon habe ich auch schon intuitiv gemacht. Ich möchte heute zum einen darüber sprechen, wie du deine Schlafqualität vielleicht ein bisschen verbessern kannst, und aber auch dir ein paar Fragen zur Selbstreflexion zu deinem Schlaf mal mitgeben. Weil mich hat es total erschrocken, dass Schlafprobleme eins der häufigsten Gesundheitsprobleme mittlerweile ist. Auf der einen Seite war ich erschrocken und auf der anderen Seite hat es mich irgendwie auch nicht gewundert. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du auf der einen Seite schockiert bist und auf der anderen Seite so denkst, so hätte ich mir eigentlich auch denken können. Ja, dadurch, dass wir irgendwie in dieser 24-Stunden-Gesellschaft leben, ist es immer alles sofort erreichbar. Geschäfte, Restaurants, Bars haben gefühlt ewig auf. Es gibt etliche Freizeit- und Sportangebote. Du kannst irgendwie bis nachts um 3 ins Fitnessstudio gehen. Die Verkehrsmittel fahren alle. Du kannst ein Uber nehmen, Taxi. Die Bahn fahren gefühlt die ganze Nacht. Also du kannst alles und immer jeden irgendwie erreichen. Du kannst telefonieren mit Leuten auf der ganzen Welt, die zu einer ganz anderen Uhrzeit leben als du. Ich finde das so verrückt. Ich habe gerade 2 Freundinnen von mir, die leben in L.A. und in Australien. Die sind beide gefühlt so einen Tag auseinander. Und es ist einfach so verrückt, weil wenn wir telefonieren, lebt die eine noch so in der Vergangenheit, die andere schon in der Zukunft. Und irgendwie ist dieses Zeitding so gar nicht greifbar. Es ist ganz merkwürdig. Und damit wir aber alle zusammen telefonieren können, ist bei uns immer, suchen wir uns immer eine Zeit aus, wo es so nur halb blöd ist, weil bei den einen ist es ganz spät abends, bei den anderen ist es mitten am Tag und bei den anderen ist es irgendwie gefühlt ganz früh morgens. Auf der einen Seite ist es natürlich cool, dass man das machen kann, auf der anderen Seite ist es natürlich für den eigenen Schlaf dann irgendwie nicht so krass förderlich. Wir leben eigentlich in einer Gesellschaft, wo die meisten Menschen sehr, sehr angespannt sind und auch ja eher in eine Hyperaktivität gehen, dadurch, dass wir in dieser Leistungsgesellschaft leben. Und viele Menschen haben weder die Zeit noch die Fähigkeit, sich regelmäßig zu entspannen. Also das ist zum Beispiel auch eine Sache, die für mich in meinem Leben total schwierig ist und war, mich regelmäßig zu entspannen. Also ich habe das jetzt erst in diesem Jahr vermehrt getan, dass ich mir Pausen eingeplant habe, weil ich bin sonst jemand gewesen, ich bin mega durch mein Leben gerast in einem Wahnsinnstempo. Ich bin wirklich für einen Tag irgendwo in eine andere Stadt gefahren, habe da jemanden besucht, bin abends wieder zurück oder bin morgens wieder zurück, habe dann weitergearbeitet und bin dann hier auf die Fortbildung und da dahin, dann hier Kurzurlaub, dann dies, das. Also mein Kalender war voll von Dingen und irgendwie nonstop. Ich bin aber nie so hinterhergekommen. Ich habe manchmal in meinem Leben das Gefühl gehabt, ich hätte das alles gar nicht erlebt, weil es so schnell ging, dass mein Körper diese Erfahrung gar nicht integrieren konnte. Es war für mich sehr schwer, einfach das Tempo zu drosseln in meinem eigenen Leben, weil ich habe auch das Gefühl gehabt, als ich das dann getan habe, dass alle um mich herum, ich sage immer, ich fühle mich, als wenn ich mit dem Rollator über die Autobahn gehen würde, weil ich wirklich versucht habe, mein Leben zu entschleunigen, weniger Termine mir einzuplanen, mehr Pausen zu machen und alle anderen aber weiterhin einfach in ihrem Tempo bleiben, an mir vorbeirasen wie auf der Autobahn und ich wirklich fühle mich immer wie so eine Oma, die da irgendwie hinterherhängt. Weil natürlich ist es so, wenn du in einer Gesellschaft, wo wir alle sehr schnell sehr viel tun, irgendwie versuchst zu entschleunigen und weniger machst, dann fällt dir erstmal auf, wie auch alle anderen um dich herum, mit was für einem Tempo die durch ihr Leben rasen. Das hat mich dann auch wiederum gestresst, weil ich so dachte, so, oh mein Gott, sind alle produktiver als ich, muss jetzt auch irgendwie was machen. Mich damit auch irgendwie mal auseinanderzusetzen und zurechtzufinden, das hat einfach auch ganz viel irgendwie verändert, weil ich gemerkt habe, dass ich irgendwie immer unter so einem persönlichen, aber auch natürlich einem beruflichen Druck irgendwie stehe und das tun wir als Gesellschaft irgendwie alle. Ich hatte da einfach keine Lust mehr drauf und ich merke halt, dass ich irgendwie Mittel und Wege finde für mich, wie ich damit umgehen kann. Auch ich hatte Schwierigkeiten mit meinem Schlaf. Also ich bin jemand, ich brauche tendenziell manchmal recht lange, um in den Schlaf zu finden. Gerade wenn ich auch sehr gestresst bin, merke ich, dass ich häufig wach werde, schwierig wieder einschlafe. Da Schlafen wirklich ein riesen gesundheitliches Problem ist, fand ich es total spannend, mich jetzt... Ich hätte nie von mir jetzt gesagt, dass ich Schlafstörungen habe. Aber natürlich gab es Phasen in meinem Leben, wo ich Ein- und Durchschlafschwierigkeiten hatte. Und umso mehr ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, desto offener wurde so mein Ohr für dieses Thema. Und desto mehr habe ich auch gemerkt, dass andere auch diese Probleme haben. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt klug ausgedrückt habe, aber kennst du das, wenn du anfängst, dich mit etwas zu beschäftigen, dann geht darauf dein Fokus und dann kriegst du auf einmal mit, wie in deinem Umfeld, wenn du dieses Thema gerade quasi hast, dass du von überall irgendwas zu diesem Thema hörst und so merkst, bei dem ist das auch so oder der hat das auch. Und so ging es mir beim Thema Schlaf. Schlafstörung ist ein Riesenthema und es gibt Gründe für Schlafstörungen, zum Beispiel körperliche oder psychische Ursachen, wenn jemand zum Beispiel an Depressionen oder Angststörungen leidet, jemand Schmerzen hat, Medikamente nimmt, dann hat man quasi einen ganz klaren Grund, eine Ursache für diese Schlafstörung. Aber zu einem größten Teil weiß man gar nicht, warum jemand schlecht schläft. Also man hat keine offensichtlich erkennbare Ursache. Und man geht davon aus, dass viele Erwachsene heute an einem sogenannten Übererregungszustand, an einem Hyperarousal quasi leiden. Und das kann zum einen kognitiv sein, also dass man zu viele Gedanken hat, dass man zu viel nachdenkt, zu viel grübelt. Das kann aber auch emotional sein, also dass man einfach zu viele negative Emotionen hat. Oder auch, das kann sich natürlich auch im Körper widerspiegeln, einfach in physiologischer Form, dass man einfach einen erhöhten Cortisolspiegel hat. Also die Zahl von den Menschen, die Schlafstörungen haben, ist absurd hoch. Ich weiß nicht mehr, wie hoch, aber es ist wirklich unglaublich. Dann habe ich mich so damals so gefragt, okay, gut, also was stört den Schlaf, was fördert guten Schlaf? Da sind mir so 4 Sachen quasi aufgefallen, die ich dir heute einmal so mitgeben möchte. Einmal, was ist wichtig für eine gute Schlafqualität? Licht und Dunkelheit. Also tagsüber einfach viel Licht, am besten Sonnenlicht, aber ansonsten helles Licht und abends gedämmtes Licht oder kein Licht. Ich habe angefangen, abends irgendwann nur noch Kerzen anzumachen, um wirklich die niedrigste Lichtintensität überhaupt zu haben. Auch kein Blaulicht mehr, also die Handys entweder in so einen ich weiß nicht, wie nennt sich das nochmal, Dunkel-Nachtmodus schalten oder so eine Lichtblocker-Sonnenbrille anziehen, weil durch dieses Blaulicht weniger Melatonin ausgeschüttet wird. Das ist ein Hormon, was quasi uns müde macht und unseren Schlaf fördert. Und das wird einfach weniger ausgeschüttet, wenn wir aufs Handy schauen. Und wie viele Menschen gibt es, die abends, bevor sie schlafen gehen, nochmal am Handy sind oder einen Film gucken? Deswegen habe ich mir angewöhnt, abends vorm Schlafen, mindestens eine Stunde vor dem Schlafen, mein Handy wegzulegen. Was im Übrigen auch mega ist, gerade wenn man nicht noch auf den sozialen Medien rumdaddelt. Und das ist auch wieder sehr interessant, wenn man dann auf den sozialen Medien unterwegs ist, wird Dopamin ausgeschüttet, was wiederum ja uns eigentlich eher aufputscht. Ich habe dazu neulich auch eine richtig interessante Dokumentation gesehen. Das Dilemma mit den sozialen Medien und das Dilemma der sozialen Medien, irgendwie so auf Netflix, eine sehr gute Dokumentation, kann ich nur empfehlen, sich das mal anzuschauen. Ist auch ein bisschen gruselig, aber ist einfach spannend. Dann ein regelmäßiger Schlaf-Wach-Rhythmus. Generell ein regelmäßiger Lebensstil, Rhythmen, Routinen im Alltag sind für uns Menschen sehr wichtig. Ich weiß nicht, ob du in deinem Leben schon mal so eine Phase hattest, wo du so keine Verpflichtung hattest. Bei mir war das zum Beispiel zwischen Abitur und meiner Ausbildung oder meiner Ausbildung und meinem neuen Job. Dann hatte ich manchmal so ein paar Wochen, ein paar Monate, wo ich irgendwie nichts zu tun hatte. Das war auch irgendwie mal ganz geil, aber irgendwie hatte ich immer das Gefühl, in solchen Phasen, so mein Leben war außer Kontrolle, weil ich bis irgendwie morgens um 11 im Bett lag und abends irgendwie bis um 3 wach war oder so und halt gemacht habe, was ich wollte. Und mir das aber eigentlich nie gut getan hat. Und sobald ich wieder in einem Alltag mit einem Rhythmus war, bin ich wieder viel besser zurechtgekommen. Und tatsächlich sind eben regelmäßige Schlaf-Wach-Zeiten sehr wichtig für uns. Auch frühes Schlafen gehen ist wichtig. Also man sagt ja, der Schlaf vor 12 ist der gesündeste Schlaf. Viele Menschen gehen heutzutage auch einfach viel zu spät ins Bett. Auch da probier das mal aus, einfach vor Mitternacht auf jeden Fall ins Bett zu gehen, irgendwie so zwischen 9 und 10. Es war am Anfang, als ich das gemacht habe, irgendwie total schwierig, weil ich auch dann mal um 11 oder so ins Bett gegangen bin oder um 12. Aber ich habe mich am nächsten Tag direkt ganz anders gefühlt, als ich angefangen habe, zwischen 9 und 10 ins Bett zu gehen. Dann die Raumtemperatur zum Schlafen. Also wir können tendenziell besser in einem Raum schlafen, wo es kühler ist, weil das Kühle oder der Temperaturabfall dem Körper beim Einschlafen hilft. Der letzte und wichtigste Punkt ist das Thema Entspannung, weil ohne Entspannung können wir einfach nicht schlafen. Und am Handy daddeln bringt im Übrigen keine Entspannung. Es hat mehr was mit Betäubung zu tun als mit Entspannung. Wir denken manchmal, das würde uns entspannen, aber in Wirklichkeit entspannt es uns nicht. Also rein von den Hormonen einfach, was bei uns im Körper passiert, während wir am Handy sind, entspannen wir uns nicht auf physiologischer, also auf körperlicher Ebene. Für die Entspannung oder wie kommt man in die Entspannung, das ist halt auch so eine Typsache, weil jeder unterschiedlich lange braucht, um sich zu entspannen. Ich bin zum Beispiel jemand, ich brauche mega lange, um runterzukommen. Ich brauche 1-2 Stunden, um wirklich runterzufahren, während andere so sind, ja gut, ich bin fertig mit der Arbeit, ich habe alles gemacht, was ich machen muss, zack, jetzt kann ich mich entspannen und dann bin ich auch entspannt, während ja ich einfach wesentlich länger brauche. Das heißt, es war aber auch so ein Learning für mich, zu wissen, ah okay, ich brauche einfach nochmal eine Stunde länger als andere, um mich zu entspannen. Dann ist ja auch die Frage, wie kann ich gut entspannen, also was hilft mir, mich zu entspannen? Also ist es, dass ich einen Tee trinke, dass ich ein Hörbuch höre, dass ich lese, dass ich eine Meditation mache, dass ich Meditationsmusik höre, dass ich eine bestimmte Yoga-Form mache, zum Beispiel Yoga Nidra, oder dass ich eine Hypnose mache. Es gibt ja so viele verschiedene Wege und Möglichkeiten, in die Entspannung zu finden, oder auch progressive Muskelrelaxation. Was eben auch einen Einfluss auf die Entspannung hat, sind natürlich äußere Einflüsse, also natürlich das Handy, wie schon erwähnt, aber andere Menschen im Sinne von Stimmungsübertragung, also wenn du mit jemandem zusammenlebst, in einer Partnerschaft oder auch in einer WG, wenn da halt vorm Schlafengehen eine schwierige Stimmung ist, Streit, Konflikt irgendwie oder auch Partystimmung, ja, also alles, was natürlich aufreibend ist, ja, kann es eben zu Stimmungsübertragungen kommen, also dass man einfach dadurch auch schwieriger runterkommt. Dann natürlich, wenn man nochmal viel isst vorm Schlafen oder irgendwas mit Zucker konsumiert, egal ob das jetzt was zu essen ist oder eben was zu trinken. Das ist natürlich auch nicht so richtig krass förderlich. Da kann man so ein bisschen darauf achten. Die 4 Punkte für eine bessere Schlafqualität sind einmal Licht und Dunkelheit. Das heißt, am Tag viel Licht, am Abend wenig Licht bzw. gedämmtes Licht. Und da kann man eigentlich wunderbar mit den Jahreszeiten und mit dem Tageslicht gehen. Das heißt, sobald es draußen dunkel wird, sollte man einfach drin auch nicht mehr die Partybeleuchtung anhaben. Dann ein regelmäßiger Schlaf-Wach-Rhythmus, also dass man einfach schaut, welcher Schlaf-Wach-Rhythmus tut mir eigentlich gut. Bin ich jemand, der lange schläft? Bin ich jemand, der weniger schläft? Es gibt unter Menschen sehr unterschiedliche Schlaf-, ich weiß nicht, was die Mehrzahl von Bedarf ist, also Schlafbedarfe. Oh mein Gott, sagt man das so? Das heißt, es gibt Menschen, die brauchen 8 Stunden Schlaf. Es gibt auch Menschen, die kommen nur mit 7 Stunden Schlaf zurecht. Manche brauchen 9 Stunden Schlaf. Das heißt, auch wie viel Schlaf ein Mensch braucht, kann sehr, sehr, sehr variieren. Bei Frauen ist es zum Beispiel auch zyklusabhängig. Ich weiß nicht, ob du deinen Zyklus schon mal beobachtet hast. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich in der zweiten Zyklushälfte mindestens 2 Stunden mehr Schlaf brauche. Also ich komme in der ersten Zyklushälfte so mit 7 Stunden Schlaf eigentlich ziemlich gut zurecht. Aber in der zweiten brauche ich doch schon eher 9. Da brauche ich es auch dunkler zum Schlafen. Also auch das hat da enormen Einfluss. bei mir und seitdem ich darauf achte, komme ich auch deutlich besser durch die zweite Zyklushälfte. Dann das Thema Raumtemperatur, also tendenziell eher einen kühleren Raum zum Schlafen haben, gerne auch mit Fenster auf, wenn man das mag, wenn du das magst. Und dann eben schauen, was bringt dich in die Entspannung, wie kannst du gut entspannen. Ich wollte dir noch ein paar Sachen oder ein paar Fragen zur Reflexion mitgeben, die in meiner Weiterbildung so direkt am Anfang kamen, die ich total spannend finde, gerade wenn du eventuell Kinder hast oder irgendwann mal haben möchtest. Und zwar ging es um Schlaf, wie du als Kind geschlafen hast, wie du und wie du jetzt schläfst und da mal für dich zu reflektieren. Und zwar, wenn du dich an die Nächte und an das Schlafen erinnerst, als du Kind warst, welche Bilder und Gefühle tauchen da bei dir auf? Was hörst du, was fühlst du, was riechst du? Wer ist da, wer war nachts da für dich? Was hast du getan, wenn du nicht einschlafen konntest? Und ja, vielleicht waren ja auch deine Geschwister da, also wie hast du deine Schlafsituation in Erinnerung, wie hast du sie damals wahrgenommen für dich als Kind? Und hattest du in deinem Leben irgendwann mal Schlafprobleme? Dich dann zu fragen, wie schläfst du heute? Was brauchst du, um gut zu schlafen? Und unter welchen Umständen kannst du gut schlafen? Also es ist eine total persönliche Frage, weil bei mir ist es zum Beispiel so, ich kann sehr gut schlafen, wenn mein Zimmer aufgeräumt ist. Und ich kann nicht so gut schlafen, wenn mein Zimmer unordentlich ist. Und ich kenne aber auch Menschen, wie zum Beispiel meine Schwester, die kann im größten Chaos dieser Welt einfach schlafen, weil wenn die müde ist, dann ist ja das egal, wie ihr Zimmer aussieht. Deswegen ist es einfach für sich selbst super interessant, mal rauszufinden, okay, was brauche ich eigentlich, um gut zu schlafen? Das war eine kleine Folge zum Thema Schlaf mit ein paar Impulsen zur Verbesserung deiner Schlafqualität und zur Reflexion, wie du eigentlich als Kind geschlafen hast, wie du heute schläfst und was du für guten Schlaf brauchst. Ich hoffe, die Folge hat dich wieder zum Nachdenken gebracht. Wenn du Kinder hast und Schwierigkeiten mit der Schlafsituation, dann kannst du gerne mal bei 1001 Kindernacht vorbeischauen. Die haben da gute Artikel verlinkt. Die haben da ein gelistetes Netzwerk von Schlafberaterinnen, die wirklich gute Arbeit machen zum Thema also bindungsorientierte und kindgerechte Schlafberatung. Das war's schon wieder von mir für heute und dann würde ich sagen, hören wir uns nächsten Montag wieder.